Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mommies and Magic. Hier sind wieder das Nilpferd und das Krokodil. Das Nilpferd nennt sich auch immer zuerst, ne? Wie sich das gehört.
Natürlich, natürlich.
Ja, guter Start. Da sind wir wieder. 30. Folge.
Ja, unglaublich, ne? Also wie wir das geschafft haben, dass wir ohne große Probleme 30 Folgen zusammengekriegt haben, finde ich schon mega.
Ja, hat was. Also herzlichen Glückwunsch an uns.
Wir haben auch noch Material für mindestens 30 weitere Folgen, 300 weitere Folgen.
Wahrscheinlich.
Ja. Zunächst einmal gilt unser Dank an Post, die wir bekommen haben. Wir haben Post bekommen von Adrian aus der Schweiz, der uns den Film Pharao geschickt hat aus den 60ern, basierend auf dem Roman von Boleslav Brusch. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Wir werden uns diesen Film bei Zeiten anschauen und natürlich dann auch drüber sprechen. Adrian hat gesagt, er ist großartig. Wir werden sehen.
Wir werden das testen, auf jeden Fall schon mal. Vielen, vielen Dank für auch den liebevoll gestalteten Brief.
Ja, den haben wir nämlich auch noch mit dazu gekriegt. Also so richtig auf Papyrus gesiegelt mit Anzeichen. Also
das war schon Fanpost Deluxe, also vielen Dank dafür.
Wir nehmen sowas gerne, ihr könnt uns auch Fanpost schicken.
Immer.
Digital oder live, wie ihr wollt. Das war der erste Anfang. Der zweite Anfang, wir haben Indiana Jones gesehen. Ich war ein bisschen früher dran als Nora, aber Nora hat es jetzt auch gesehen. Wie fanden wir es?
Ja, genau, ganz frisch gestern geschaut. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr begeistert als ich.
Also ich fand ihn großartig. Ich fand es sehr schön. Es war ein gutes, rundes Ende. Wir hatten viele Verweise auf vorhergehende Filme. Wir hatten Anspielungen. Wir haben alle hängenden Fäden vom Kristallschädel aufgelöst. Irgendwie so. Ich fand ihn schön.
Ja, ich fand ihn auch eine runde Sache. Das ist richtig. Mir war er stellenweise ein bisschen zu lang. Und die Verfolgungsjagden waren mir ein bisschen zu viel.
Wir haben gerade festgestellt, das lag daran, weil Nora in einem überhitzten Kino war und mitten in der Mitte drin saß und weil wir im schön klimatisierten Kino auf den Luxussesseln mit Fußstützen saßen und vielleicht hat das Noras Meinung beeinflusst.
Könnte sein, ja.
natürlich gibt es auch in diesem Film ein paar Ägyptiaker, ein paar.
Also Glitzkern. Drei.
Drei, immerhin.
Ja.
Wir haben nämlich, also wir versuchen das jetzt ohne zu spoilern zu machen, weil ihr den Film vielleicht auch sehen wollt. Wenn ihr ihn gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Es gibt ganz am Anfang in dem Nazizug mit den Altertümern den Thron von Ramses.
Aber es ist der Thron von Ramses?
Ich habe keine Ahnung, ich musste googeln, Thron von Ramses. Wenn man Thron Altägypten, dann kommt man immer zu Tutanchamun und der sah auch so ein bisschen aus.
Genau,
das heißt,
der
war eher golden, also...
Ja, aber es war halt doch ein ägyptisierendes Objekt.
Ja, und er wurde als der Thron von Ramses bezeichnet, also nehmen wir das einfach mal
gelten.
So hin. Dann hatten wir im Archiv ganz kurz zu sehen eine Statue, so ein Statuenkopf. Sah irgendwie Spätzeit Ptolemäer-mäßig aus.
Ja, war nicht so gut zu erkennen, ne?
Aber das Fachauge erkennt es natürlich trotzdem, wenn da Ägypten durchs Bild hopst. Und dann hatten wir große Hoffnung, dass es in die Bibliothek von Alexandria geht. Aber nein.
Nein.
Aber immerhin, die Bibliothek von Alexandria ist auch erwähnt worden und das müssen wir auch mal irgendwann drüber sprechen. Ne?
Ja, voll. Aber unabhängig von den ägyptischen Sachen muss ich ja gestehen, dieser Mechanismus von Antikythera, der ist ja richtig cool.
Richtig.
Und großartig. Dieses Objekt ist absolut fantastisch, hat leider nichts mit Ägypten zu tun, aber trotzdem mega.
Ja, hat auch nichts mit den Sachen zu tun, die im Film vorkommen, sondern es ist vor allem, auch da habe ich nachgeguckt, es ist vor allem auch ein Sportkalender. Es gibt nämlich irgendwie diese Olympiaden auch immer an. Also nicht nur Sonnen- und Mondfinsternisse und Himmelsereignisse, sondern auch die Olympiaden.
Voll. Und was mir gerade noch einfällt, apropos Ägypten, da stehen Monate drauf auf dem Teil und das sind ägyptische Monate.
Nein, wirklich?
Doch,
also doch Ägypten.
Schon. Ja, sorry, fällt mir jetzt das ein.
Krass.
Ja.
Ja.
Genau,
krass.
Weil das ist quasi ja ein Zahnradmechanismus, der Planetenkonstellationen
Himmels-
umsetzt.
Dingsi.
Für irgendwas.
Ja, für Sportereignisse.
Unter anderem, ja, die waren wichtig. Ne?
Ja.
Also die Griechen stehen ja drauf, ne? Also das hat schon was. Und auch die Fundumstände von dem Ding sind ziemlich cool. Und weil das ist auch so gefunden worden von Tauchern. Und die haben dann auch berichtet, da sind ganz viele Tote, aber das waren dann aber Statuen.
Oh.
Und die im Wasser mit dem Schlick und den Algen aussahen wie Tote. Also so viele Tote wie im Film gab es vielleicht gar nicht. Wer weiß.
Aber auf jeden Fall durchaus spannend. Und dass sie diesen Antikythera-Mechanismus aufgegriffen haben, fand ich auch ziemlich cool. Besser definitiv als Alien-Kristallschädel.
Ja.
Werden genau. Wir auch noch, also vielleicht nicht auf die Kristallschädel, aber auf die Aliens werden wir auch noch zu sprechen kommen. Das war eine kleine Rückschau. Wir haben eine kurze Vorschau. Ich werde mich nämlich demnächst, Anfang August jetzt, also wenn die Folge startet, wenn ihr sie hört, dann bin ich bereits in Leiden, in den Niederlanden, auf der internationalen Ägyptologie-Konferenz, die alle 4 Jahre nur stattfindet. Diesmal ganz in der Nähe von zu Hause, in den Niederlanden und nicht irgendwo auf der Welt. Ich werde da sein. Ich werde danach vielleicht auch davon berichten. Vielleicht nehme ich auch das Aufnahmegerät mit und werde ein paar Stimmen vor Ort einfangen. Ich werde mir auf jeden Fall im Rijksmuseum in Leiden die viel diskutierte Ausstellung Kemet, Ägypten in Hip-Hop, Jazz, Soul und Funk ansehen. Leiden hat dadurch, dass sie diese Ausstellung zeigen, ihre Grabungskonzession in Saqqara verloren, weil die Ägypter not amused waren über das, was dort gezeigt ist. Aber das werde ich vielleicht dann dort einmal aufgreifen. Danach komme ich kurz wieder und dann bin ich 3 Wochen in Urlaub an der Nordsee mit den Füßen im Sand und wir müssen schauen, wir können noch nicht versprechen, dass wir unseren wiedergefundenen 2-wöchigen Rhythmus einhalten, aber wir versuchen es.
Ja, machen wir irgendwie, kriegen wir das hin.
Ja, irgendwie. Worüber sprechen wir heute?
Oh, heute, ja, spannendes Thema. Wir reden auf vielfachen Wunsch über Pyramiden.
Ja, wir haben ja beim Kunstareal über diese Musikpyramiden und moderne Pyramiden und auch über die Louvre-Pyramide gesprochen und ihr wolltet mehr über Pyramiden wissen. Also haben wir ein bisschen was zusammengekratzt und versuchen das möglichst zusammenzufassen, denn wenn man über Pyramiden redet, kann man...
Es ist ein ziemlich großes Thema.
Länglich reden. Ja.
Ja, gut. Wo fangen wir an? Was ist eine Pyramide?
Eine Pyramide ist eine viereckige Grundfläche mit Dreiecken, die eine Spitze bilden. Irgendwie sowas. Eine Pyramiden als Architekturform, also nicht als mathematischer Körper, sind so ziemlich überall auf der Welt bekannt. Die quadratische Grundfläche, 4 Seiten, sind mal spitzer und mal etwas flacher. Manchmal gibt es sie auch 3-seitige Pyramiden, aber die Bauformen sind eigentlich meist die 4-seitigen Pyramiden. Und sie wurden in früheren Zeiten meist mit religiösen und zeremoniellem Charakter gebaut, als Tempel oder vor allem in Ägypten auch als Grabmal.
Das fasst uns schon mal ziemlich gut zusammen. Ich schiebe vielleicht nur kurz hinterher, wenn wir gerade die Pyramiden von Gizeh haben, sind wahrscheinlich die einem als erstes so in den Sinn kommen, wenn man das Stichwort so Pyramide hingeworfen kriegt. Und die sind ja auch das bis heute einzige erhaltene der 7 Weltwunder.
Ja, so sieht's aus.
Das ist schon mal eine dicke Nummer. Und seit 1979 sind sie UNESCO-Weltkulturerbe.
Das Wort Pyramide ist wahrscheinlich auch ägyptisch. Wahrscheinlich geht es zurück auf das altägyptische Paar Mer, was so viel heißt wie das Grab. Und daraus ist dann griechisch Pyramidos und unsere heutige Pyramide geworden. Das heißt also auch, der Ursprung des Wortes liegt wahrscheinlich im alten Ägypten. In Ägypten selbst stehen heute noch rund 80 Pyramiden. Also nicht nur die 3 großen bei Kairo, in Kairo inzwischen schon fast, sondern noch ein paar weitere. Wie ist man nun auf die Form der Pyramide gekommen? Und warum gibt es überall auf der Welt Pyramiden? Also wirklich überall auf der Welt. Wobei in Australien, weiß ich nicht, gibt es in Australien Pyramiden?
Moderne Rezeption, glaube
Bestimmt.
Ich.
Ja. Also es gibt überall Pyramiden. Moderne und antike. Warum? Warum Pyramide?
Weil wir es können. Voll. Thema durch.
Ja.
Verschiedene Gründe, würde ich sagen. Also das eine ist, glaube ich, auch ein religiöses Konzept, das dahinter steckt. Also gerade für Ägypten wäre es ja Himmels-Sonnenaufstieg, irgendwas mit Re. Und wenn man zur Sonne will, braucht man eine Treppe.
Da geht es nach oben?
Da geht es nach oben und der effektivste Weg, das zu bauen, ist eine große Plattform und ich arbeite mich immer spitzer nach oben.
Genau.
Das ist die effektivste Weise, schnellstmöglich nach oben zu kommen, oder?
Ja, also man kann dort natürlich irgendwie sehr viel deuten. Wir haben ja nun auch die Sonnenstrahlen, die von der Sonne ausgehen, die ja auch in dieser Form dargestellt werden. Wenn man an Echnaton denkt, aus dem Aton, diese Strahlen, die sich auch so dreieckig nach unten ziehen. Und wir haben ja auch die Obelisken, die ja im Prinzip oben auch eine Pyramidenform haben, die auch sinnbildlich für die Sonne und ihre Strahlen stehen. Also man findet dort schon genug Interpretationsmöglichkeiten. Eins habe ich auch gefunden, wenn man einen Eimer voll Erde nimmt und den ausschüttet auf den Boden, was bildet sich? Grob die Form einer Pyramide, also so oben spitz, unten breit.
Genau.
Es ist eine weit verbreitete Form.
Ja, da kommt das wahrscheinlich auch entwicklungstechnisch eher her. Und dann brauchen wir natürlich auch von der religiösen Seite nochmal oder von der mythologischen Seite den Urhügel.
Den Urhügel. Was hat es mit dem Urhügel und dem Anfang der Welt auf sich?
Am Anfang war Chaos.
Das Nichts.
Das Nichts. Und aus dem Chaos heraus hat sich in einer der Mythologien, in der von Heliopolis zum Beispiel, Atum sich selbst erschaffen und betritt den Urhügel, den er sich gemacht hat, damit er irgendwo hin kann.
Das erste Land. Das war sozusagen aus der Wasseroberfläche ein kleiner Berg, der sich erhoben hat. Und da ist entweder Atum dran angelandet, gestrandet, draufgetreten, der Anfang der Welt, Erde und Land, Erde und Wasser und Erde und so weiter.
Ja, also quasi abgeleitet auch aus den Beobachtungen der Nilflut. Wenn in Ägypten die Nilflut eintritt, das Wasser ansteigt, die Felder überflutet werden, dass nur noch so kleine Hügelchen aus dem Wasser ragen. Ich glaube, das hat sehr stark die Vorstellung auch geprägt und ist dann eben in den Entstehungsmythos der Welt eingegangen, dass Atum hier im Urgewässer heraus den Urhügel erschaffen hat und daraus dann die weitere Welt und die Götterfamilie.
Man kann das in Ägypten auch architektonisch sehr gut nachvollziehen, wie das mit der Pyramide war. Wir kennen nämlich natürlich auch Grabstätten vor den Pyramiden. Es ist ja nicht so, dass auf einmal jemand dorthin gekommen ist und gesagt hat, bop, wir bauen jetzt eine riesengroße Pyramide. Nein, sondern man hat in der Frühzeit Gräber gehabt, die sogenannten Mastabas. Mastaba ist ein arabisches Wort und das heißt einfach Bank. Und diese Mastaba-Gräber waren halt solche klotzförmigen Ziegelbauten. Und im Prinzip ist die erste Pyramide dadurch entstanden, dass jemand auf die Idee gekommen ist, auf diese große Mastaba eine kleinere zu setzen und noch eine kleinere und noch eine kleinere. Zack, Pyramide.
Und wer hatte diese geniale Idee?
Imhotep.
Nein.
Doch, von dem haben wir schon gehört. Ihr kennt Imhotep als als die Mumie aus den gleichnamigen Filmen, den verfluchten Priester, der zum ewigen Verdammnis etc. Aber wir haben beim Film Die Mumie auch schon über den echten Imhotep gesprochen, der viel, viel cooler ist, der nämlich Architekt und Baumeister des Königs Djoser war um 2700 vor Christus. Architekt, Baumeister, der die geniale Idee hatte, mehrere Mastabas aufeinander zu setzen und damit die erste Stufenpyramide zu schaffen.
Ziemlich smart.
Ziemlich smart und zwar so smart, dass schon seine Mitmenschen gedacht haben, boah. Und er durfte sich namentlich auf einer Statue des Königs Djoser, auf der Basis der Statue, verewigen. Höchste Ehre und deswegen wissen wir auch über ihn Bescheid. Und er ist dann auch in späteren Zeiten noch verehrt worden. Man hat seine Erinnerung also bewahrt. Er ist als Sohn des Schöpfergottes Ptah angesehen worden und in der Spätzeit, so ab 800 vor Christus ungefähr, ist er selbst vergöttlicht worden. Er war dann der Gott der Wissenschaft und vor allem auch der Schreiber. Und noch bis ins 19. Jahrhundert unserer Zeit ist er in der Gegend von Saqqara, wo diese Pyramide steht, als eine Art Lokalheiliger verehrt worden. Voll cool.
Absolut.
Was für eine Karriere.
Nicht schlecht. Um da noch einen draufzusetzen, weil nämlich auch die Masterbar nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, gehen wir vielleicht dann in der Frühzeit noch ein Stückchen weiter zurück. Die Gräber in der Frühzeit waren einfache Gruben- oder Kammergräber. Die waren einfach als Grube in den Boden eingetieft. Also erstmal ein tiefes Loch gemacht, die Grabkammer dann vielleicht noch ausgekleidet, vielleicht ein paar Innengliederungen, kleine Grabkammern eingerichtet. Dann kam die Bestattung rein. Das Ganze wurde dann mit einer Balkenkonstruktion verschlossen und darüber hat man dann als Graboberbaumarkierung einen Sandhügel aufgeschüttet. Da gibt es zum Beispiel auch hier im Museum eure schönen Frühzeitgrabstelen.
Ja, genau.
Die waren nämlich in der ersten Dynastie dann einfach grob unten behauen und in den Sandhügel oder davor in den Sand gesteckt. Jetzt weht in der Wüste viel Wind und so ein Sandhügel hält da einfach nicht sehr lange. Deswegen hat man irgendwann gedacht, okay, müssen wir das Ding irgendwie befestigen und hat dann eben diese Ziegelbau drumherum gebaut, um den Sandhügel, um den zu beschützen. Mhm. Und dann hat eben die Masterbar-Form so ein bisschen den Grabhügel eingeschlossen und deswegen hat ja die Masterbar auch diese bankartige Form. Und auch Günter Dreyer hat in Abydos auch viel geforscht mit den Gräbern und ist auch der Meinung, dass eben in den Masterbar-Gräbern auch immer noch so ein Grabhügel, so ein Sandhügel aufgeschüttet war, bis man eben dann übergegangen ist, das wegzulassen und einfach aus praktischen Gründen den Masterbar-Bau komplett massiv aufgemauert hat. Und später hat man dann darin dann die Kultkapellen noch wieder eingebaut, dann war die Masterbar wieder begehbar.
Ziemlich cool.
Absolut. Ne? Also hat alles irgendwie so seinen architektonischen Sinn verknüpft mit einem mythologischen Konzept und dann kommt Imhotep und stapelt die Dinger noch aufeinander. Fertig.
Ja, und wir haben die erste Pyramide, die noch keine richtig schöne Pyramide, also sie ist sehr schön, aber sie war halt nicht eine perfekte Pyramide. Das dauerte dann nämlich noch 50 Jahre. Dann kam um 2650 vor Christus der König Snofru. Und Snofru hat nicht nur eine Pyramide gehabt, er hat nicht zwei Pyramiden gehabt, er hat drei Pyramiden gebaut. Die erste Pyramide bei Medum, die sieht heute etwas bröselig aus. Das ist so ein ganz steiler Steinkern, umgeben von einem Schutthügel. Und man vermutet, dass sie wahrscheinlich gar nicht richtig fertiggestellt worden ist. Also Fehler beim Bau wahrscheinlich. Die zweite Pyramide, die Snofru hat bauen lassen, ist die Knickpyramide. Man hat zu steil angefangen, hat festgestellt, das wird nichts und ist dann so ab der Hälfte etwas flacher geworden. War zwar schon eine schöne Pyramide, aber eben noch nicht perfekt. Und die dritte Pyramide, die er hat bauen lassen, das ist die sogenannte rote Pyramide. Und das ist jetzt die erste richtige, vierseitige, schöne, hübsche Pyramide. Drei Pyramiden, nicht schlecht.
Ja, ist ein ordentlicher Aufwand. Ich finde es auch ganz spannend, dass man hier eben so ein bisschen Trial and Error eben sehen kann, dass hier das Konzept jetzt in groß gedacht wird und man wirklich erstmal auch versuchen muss, das Ganze zu bauen und umzusetzen. Ja. Und dann auch guckt, okay, da war vielleicht das Fundament nicht stabil genug, da habe ich zu steil angefangen, da muss dann zu viel Material rein oder das bricht mir dann irgendwie auch zusammen. Und dann sich das quasi so,
krass ist halt, dass man das innerhalb von einer Generation irgendwie gemacht hat. Das heißt, dass es noch Snofru echt über viel Manpower und Material und Macht verfügt haben, das in seiner Regierungszeit hat machen zu lassen. Gehen wir weitere 50 Jahre weiter. Dann sind wir in der Zeit um 2600 vor Christus und bei Cheops und bei den drei großen bekannten Pyramiden von Gizeh, die Cheops, Chephren und Mykerinos gehören. Die Pyramide von Cheops ist die größte, 230 Meter Kantenlänge und 146 Metern Höhe und wie du gesagt hast, gehört zu den sieben Weltwundern, derer Ägypten ja immerhin zwei hatte, den Pharos von Alexandria, den Leuchtturm und die Pyramiden und die Pyramiden das letzte heute noch bestehende. Pyramiden stehen nicht für sich alleine, sondern zu den Pyramiden gehört immer noch eine ganze Kulttopographie, wie man das immer so schön sagt, dazu. Es gehört ein Pyramidentempel dazu. Es gehört ein Aufweg dazu. Es gehört ein sogenannter Taltempel dazu, der also unten direkt am Nil angesiedelt ist, wo man mit einem Boot anlanden konnte, wo man über diesen Aufweg mit einer Prozession zur Pyramide direkt hin konnte. Es gehören weitere Nebenpyramiden mit dazu. Es gehören teilweise Boote, die daneben bestattet worden sind, in großen Bootsgruben mit dazu. Das heißt also, eine Pyramide ist nicht nur einfach ein singulärer Bau, sondern da gehört sehr viel mehr dazu.
Da haben wir auch eben in der Frühzeit zum Beispiel schon Bootsbestattung in Abu Rawash zum Beispiel. Das heißt, auch hier das Konzept, vielleicht auch der solare Charakter mit der Sonnenbarke, kommt auch nicht plötzlich so mit dazu, sondern ist auch schon in der Frühzeit mitgedacht.
Pyramiden findet man durch die gesamte ägyptische Geschichte im Übrigen. Nicht nur im Alten Reich, wo wir jetzt waren, sind Pyramiden gebaut worden, auch im Mittleren Reich, also um 2000 vor Christus, wurde der Pyramidenbau fortgeführt. Allerdings hat man nun die Pyramiden nicht mehr nur aus Stein, sondern vor allem aus ungebrannten Lehmziegeln gebaut. Es regnet in Ägypten nicht oft, aber wenn es regnet, dann regnet es Wasser vom Himmel. Und wenn das auf ungebrannte Lehmziegel trifft, könnt ihr euch vorstellen, was damit passiert. Die lösen sich nämlich einfach auf. Und deswegen sind die Pyramiden des Mittleren Reiches heute gar nicht mehr als richtige Pyramide zu erkennen, sondern das sind auch große, bröselige Schutthaufen.
Ja, dazu kommt noch die Abrasion, wenn Sandsturm ist oder eben auch der Wind kontinuierlich weht. Der tut diesen Lehmziegeln dann auch nicht besonders gut. Was aber auch eine spannende Entwicklung dann eben ist mit den Lehmziegeln, dass man hier ein bisschen das Material spart, nicht mehr diese großen Steinblöcke bricht und die Pyramiden auch ein bisschen kleiner macht, aber sie strategisch näher an den Nil setzt. Das heißt, wenn man vom Nil aus fährt, sehen die dann doch größer aus als die eigentlichen großen Pyramiden im Hintergrund. Das ist schon schlau.
Die letzte Königspyramide in Ägypten, die man kennt, die wurde um 1550 von Ahmose, dem Begründer des Neuen Reiches, gebaut. Die Könige danach haben keine Pyramiden mehr gebaut. Man hat sich dann im Tal der Könige in Felsgräbern beisetzen lassen. Nebenbemerkung: Es gibt über dem Tal der Könige einen Berg, Gurn, der sieht aus wie eine Pyramide. Das heißt, er hat also von der Ferne aus gesehen diese Form. Und vielleicht hat man gerade deswegen dieses Tal gewählt, weil darüber eine natürliche Felspyramide sich befunden hat. In der Zeit des Neuen Reiches sind die Pyramiden dann vor allem auch bei Privatgräbern verwendet worden. Es waren dann aber keine großen mehr, sondern die waren nur noch ungefähr ein Dutzend Meter hoch, auch deutlich steiler. Aber die hat man bei den Privatgräbern vor allem auch in Theben West bei den ganzen Nekropolen angelegt.
Ja, der Fokus liegt dann für diese Gräber auch eher wirklich auf den unterirdischen Grabkammern. Der Osiris-Kult nimmt ja, glaube ich, auch eine größere Rolle ein als der solare Aspekt. Deswegen dann der Fokus auf die unterirdischen Tunnelanlagen und kleine Pyramiden.
Ja, wir haben also Pyramiden, die sich über mehrere tausend Jahre erstrecken. Aber wie wurden denn die Pyramiden nun eigentlich gebaut?
Ja,
es ist schwierig.
Ganz vielen Steinen.
Und ganz vielen Menschen und ganz viel Zeit.
Im Museum werden wir auch immer wieder mit der Frage dann konfrontiert, waren das dann auch wirklich Sklaven, die das gemacht haben, die diese Steinblöcke da transportiert und aufeinander geschichtet haben?
Peitschenschwingende, Aufseher, versklavte Israeliten?
Ja.
Nein.
Nein.
Also es waren keine Sklaven, die die Pyramiden gebaut haben. Man weiß, gerade bei den großen Pyramiden von Gizeh und auch bei den Pyramiden des Mittleren Reiches, man hat große Pyramidenstädte dabei gehabt. Das heißt, das waren also die Wohnanlagen der Arbeiter, die dort an den Pyramiden mitgewerkelt haben. Und die waren gut ausgestattet, es waren also keine Gefängnisse, wo irgendwie Gefangene aufbewahrt worden sind und Sklaventreiber und so weiter, sondern man hat das schon sehr gut auch mit dem landwirtschaftlichen Jahr getaktet, diesen Pyramidenbau. Das war nicht in einem Jahr, sondern durchaus ein paar Jahrzehnte hat das vielleicht gedauert. Man hat in der Zeit der Überschwemmung, wo der Nil über die Ufer getreten ist und die Felder überschwemmt hat, wo die Bauern nicht auf ihren Feldern arbeiten konnten, hat man die in die Pyramidenstädte gebracht. Sie wurden dort versorgt, sie haben Lohn bekommen, sie haben Essen und Unterkunft bekommen und haben in dieser Zeit der Überschwemmung an den Pyramiden die Manpower-Arbeiten verrichtet. Die Überflutung hatte den Vorteil, dass man in dieser Zeit sehr gut vom Ostufer auf das Westufer übersetzen konnte. Auf dem Ostufer befanden sich die großen Steinbrüche, aus denen man große Steine gebrochen und mit Schiffen über den Nil gefahren hat. Und in der Überflutung konnte man halt möglichst dicht auch an die Baustätten heran und hat so also viel Zeug über den Nil geschafft und viel Zeug an die Pyramiden hinan geschafft. Wenn der Nil sich wieder zurückgezogen hat in sein Bett, sind die Bauern wieder zurück auf ihre Felder gekehrt. Und in dieser Zeit sind vor allem Planungsarbeiten abgelaufen. Also es war alles sehr, sehr gut eingetaktet. Und die Menschen haben sich also sozusagen mit der Arbeit an den Pyramiden einen Teil der Göttlichkeit des Pharaos erarbeitet. Und es waren keine peitschenschwingenden Aufseher, sondern es war eine hohe Ehre, an den Pyramiden mitarbeiten zu dürfen.
So viel dazu. Das fasst es auf jeden Fall schon mal gut zusammen. Und man fragt sich dann natürlich, okay, woher kommt dann jetzt diese Idee mit den Sklaven? Und da müssen wir leider sagen, Herodot ist wieder schuld.
Danke, Herodot.
Ja, Herodot beschreibt ja sehr viel über das alte Ägypten und zwar besonders viel in seinem zweiten Buch und in den Kapiteln 124 bis 127, wer das nachlesen möchte, gibt es auch einiges zum Pyramidenbau. Herodot bezieht sich ja viel auf Hörensagen und auf Dinge, die er sich erfragt hat, aber man muss ja auch sagen, Herodot lebte 2000 Jahre nach den Pyramiden,
ja,
so grob geschätzt. Auf jeden Fall kommt der gute Cheops beim Herodot nicht sehr gut weg. Der Herodot beschreibt nämlich, Cheops habe die Tempel geschlossen und die Menschen zu einem Frondienst gezwungen, um die Steine zu brechen und diese Pyramiden zu bauen. Er geht sogar so weit, dass Herodot sagt, die Tochter von Cheops musste ins Freudenhaus gehen und da das Geld zusammen erarbeiten für die Finanzierung dieses großen Bauprojektes. Und sie hätte sich auch bei jedem Freier nicht nur das Geld, sondern auch einen Stein ausgebeten, damit man dann genug Steinmaterial hätte, um diese Steine, diese Pyramiden zu bauen.
Die Cheops-Pyramide enthält 3 Millionen Steine, grob geschätzt.
Und die auch jeder 2,5 Tonnen wiegen?
Also zumindest die unteren, ja.
Also den mal eben mit ins Freudenhaus zu nehmen, ich weiß nicht. Ja.
Ja. Aber Gerüchte halten sich meistens am längsten. Ne?
Absolut, das hat sich, glaube ich, sehr lange auch gehalten. Herodot schreibt aber auch, dass um 10 mal 10.000 Menschen an dem Pyramidenbau beteiligt waren, und zwar für eine Zeit von 3 Monaten.
Das passt wiederum ganz gut zu der Zeit der Überschwemmung.
Also da hat er vielleicht mal noch einen guten Tipp mitgekriegt. Ansonsten die Geschichte um Cheops, ja, ist ja 2000 Jahre später schwer zu beurteilen, was der gute Cheops sich da erlaubt hat oder nicht, lassen wir so stehen.
Ja, Gerüchte und Fantasien über den Pyramidenbau findet man immer wieder. Man braucht nur ein wenig in die Filmgeschichte zu gucken. 10.000 BC, der Film von 2008 von Roland Emmerich. Roland Emmerich kennen wir von Stargate, wo er ja auch schon auch Pyramiden hatte, ne? Pyramidenraumschiff. Emmerich hat eine sehr starke Faszination für Pyramiden. Er war in Ägypten selbst. Er hat sich allerdings für diesen Film 10.000 BC auch von anderen Quellen inspirieren lassen. 10.000 BC spielt 10.000 vor Christus. Und dort sieht man, wie Mammuts die Steine der Pyramiden ziehen.
Ja, Mammuts im alten Ägypten. Ich glaube nicht.
Schwierig. Emmerich hat sich unter anderem von dem Buch Fingerprints of the Gods inspirieren lassen. Das ist ein Buch von Graham Hancock. Und von Graham Hancock habt ihr vielleicht in letzter Zeit schon etwas gehört. Der hat nämlich die viel diskutierte Netflix-Serie Ancient Apocalypse gedreht. Und das geht alles wieder in die Richtung Aliens, vergessene Superzivilisationen vor der Eiszeit. Man weiß es nicht, was haben die Leute damals alles gewusst, was ist vergessen. Puh, schwierig. Hancock meint, dass die 3 großen Pyramiden die Gürtelsterne des Sternbildes Orion repräsentieren. Er bringt das Ganze in Deckung mit der umgebenden Kulttopographie, das heißt also beispielsweise mit dem großen Sphinx, der dort steht, und mit anderen Tempeln und auch mit dem Nil. Und er meint, dass das Ganze in eine Zeit um 10.500 vor Christus hinweist, wo der Sphinx in Opposition zum Sternbild des Löwen am Himmel stand, wo die Sterne des Orion deckungsgleich zu den später aufgebauten Pyramiden passen und wo die Milchstraße vom Nil repräsentiert wird. Dass die Pyramiden erst um 2500 vor Christus gebaut worden sind, streitet er immerhin nicht ab. Aber die Bauzeit des Sphinx, die sieht man nämlich auch ganz oft, auch wieder in diesen früheren Zeiten. Auch Däniken und andere Vertreter der Präastronautik schlagen immer wieder in diese Kerbe. Das Problem bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, vergessene Urzivilisationen, von denen keine einzige Spur da ist, ist, dass dort nicht wissenschaftlich gearbeitet wird. Solche Leute stellen immer nur Fragen. Ja, aber es könnte doch sein. Man weiß es nicht. Was wäre denn? Und sie ignorieren, dass es genug wissenschaftliche, nachprüfbare Beweise gibt, dass dem nicht so ist. Natürlich ist es faszinierend, darüber nachzudenken, dass es Aliens auf der Erde gegeben hat, dass es vergessene Superzivilisationen, Atlantis, whatever gegeben hat. Aber die Wirklichkeit ist irgendwie faszinierend genug. Und wenn man sagt, dass dort Aliens, Superzivilisationen, wissende Leute, whatever am Werk waren, dann unterschätzt man einfach die Fähigkeiten der Menschen damals. Die konnten das. Die haben das gemacht. Sie haben es hingesetzt und sie brauchten keine Technologie und keine Mammuts und vor allem brauchten sie schon mal keine Aliens, sondern sie haben das mit ihrer eigenen Schaffenskraft gemacht.
Punkt. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Dass man trotzdem nicht genau weiß, wie jetzt die Pyramiden eigentlich gebaut sind, das thematisieren wir vom Museum auch in einem, nee, in zwei Videos eigentlich von unserem Chetty, Frag den Ägypter. Tun wir in die Shownotes, könnt ihr euch nämlich anschauen, wo wir verschiedene Theorien zum Pyramidenbau nochmal abklopfen.
Da ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, bei Herodot zu schauen, der nämlich zum Pyramidenbau tatsächlich was schreibt. Und er spricht von Maschinen, die auf dem Boden stehen und auf jeder Stufe der Pyramide eine solcher Maschinen, die dann einen Stein vom Boden auf die Stufe, auf die nächste Stufe, auf die nächste Stufe heben.
Klettermaschinen.
Also es klingt ein bisschen wie ein Kran- und Hebevorrichtung. Und das ist ja auch neben den verschiedenen Rampentheorien eine der gängigen Überlegungen, wie diese Steine auch nach oben gehievt worden sein könnten. Und mit den Rampen ist natürlich auch wieder ein bisschen schwierig. Man hat sich überlegt, dass man einfach eine große Rampe an der Pyramide ansetzt und dann kann man auf Schlitten mit viel Körperkraft die Steine dann nach oben ziehen. Das Problem mit diesen Rampen ist, wenn wir eine große Rampe machen, die sich quasi frontal an der Pyramide annähert und dann auch ansteigt mit der zunehmenden Höhe der Pyramide, haben wir einen relativ großen Neigungswinkel und wir brauchen unendlich viel Material, um diese Rampe erstmal aufzuschütten.
Viel mehr Material, als man für den eigentlichen Pyramidenbau braucht.
Dann hat man sich überlegt, okay, vielleicht geht es dann statt mit einer geraden Rampe, mit einer Rampe, die mit der oder auf den Stufen der Pyramide umlaufend sich nach oben arbeitet. Da wäre dann auch die Frage nach dem Material, das dann die Steine eben trägt. Die Stufen der Pyramiden sind eigentlich auch nicht breit genug, um die Steine da hoch zu schieben und dann natürlich auch noch um den 90-Grad-Winkel um die Ecke zu bringen.
Gerade das Eck ist immer das Problem, ja.
Das ist auch ein bisschen schwierig und es gibt dann auch noch Ideen, dass es vielleicht eine äußere Rampe gegeben hat, wo dieses Eckproblem noch nicht so schwierig ist in den unteren Reihen und man hat dann oben eine innere Rampe mitlaufen lassen und quasi das mit dem Volumen der Pyramide nach oben hochgebaut hat. Ja, aber nichts Genaues wissen wir nicht. Wir sind uns relativ sicher, dass es Aliens nicht waren.
Ja, wir sind uns auch relativ sicher, dass es Rampen waren und dass man diese großen, schweren Steine mit Hilfe von Schlitten bewegt hat. Schlitten in der Wüste?
Ho, ho, ho.
Ja.
Ja, macht auch Sinn, denn Räder in der Wüste im Sand
sind noch schlimmer.
Aber Kufen und dann vielleicht auch eine geplättete straßenartige Konstruktion, vielleicht auch mit einem Lehm, mit Wasser und Lehm, dass man auch Reibungsfähigkeiten hier des Schlittens auf dieser Lehm-Wasseroberfläche nutzen kann. Das haben wir auch archäologisch zum Beispiel erhalten. Ich glaube, in Derl Bersha gibt es Reste einer solchen Straßenkonstruktion?
In Hatnup. 2017 hat man die gefunden. Dort hat man eine solche Schlittenrampe mit nebengelagerten Stufen gefunden, die zum Transport von Steinen aus einem Steinbruch gedient haben. Das heißt also, über die schräge Rampe hat man diesen Schlitten gezogen, über die Stufen ist man nebenher gegangen. Solche sogenannten Slipways kennt man auch für Schiffspassagen, also gerade bei den Katarakten im Nil. Unschiffbare Granitfelsen, wo man die Schiffe aus dem Nil herausgehoben hat, sie über solche Rampen, Matschrampen gezogen hat und dann hinter dem Katarakt wieder ins Wasser reingesetzt hat. Und man kennt eine Darstellung eines Transports einer großen Kolossalstatue aus einem mittleren Reichsgrab, aus dem Grab des Chihutihotep bei El Berche. Und da sieht man genau, dass diese Statue auf kleinen Schlittenkufen sitzt und dass auch vorne vor dieser Statue ein Mensch steht, der ein Gefäß hat und das er auskippt und da fließt Wasser runter. Das heißt, man hat also wirklich diesen Sand matschig gemacht und hat darüber dann diese großen Lasten gezogen.
Auch eine ziemlich schlaue Sache.
Und die Leute waren nicht doof damals.
Nee, überhaupt nicht. Und das finde ich eben auch, wie du eben schon angesprochen hast, dann das Schlimme an diesen Alien-Theorien, dass man von der Prämisse ausgeht, die Leute wären primitiver als heute. Und wenn ich mir das heute nicht vorstellen kann, dann war das damals auch nicht möglich, dass man auf eine sehr Jetzt-Perspektive irgendwie geht und sich nicht hinterfragt und auch sich nicht überlegt, welche Möglichkeiten standen den Menschen damals zur Verfügung und ist es möglich.
Ja, zumal auch solche Funde wie jetzt 2017, diese Schlittenrampe, auch erstmal ins Bewusstsein der Menschen hineindringen müssen. Ich meine, wir sitzen quasi fast an der Quelle, wir kriegen sowas mit, aber bis das allgemeines Bewusstsein wird, das dauert. Andererseits bleiben dann solche Sachen wie die von Herodot auch über 2000 Jahre irgendwie falsch und es wird in Schulbüchern immer noch über die Sklaven beim Pyramidenbau geredet. 2013 hat man in einem Hafen am Roten Meer die sogenannten Al-Jarf-Papyri gefunden. Das sind die ältesten heute bekannten beschrifteten Papyri, die in die Zeit um 2600 vor Christus datieren. Und das sind Aufzeichnungen eines Bautrupps bei der Cheops-Pyramide. Und immer wenn ich darüber lese, ich finde das so großartig, das dass man wirklich Aufzeichnungen vom Bau hat. Die Aufzeichnungen erstrecken sich über die Monate Juli bis November im 26. Regierungsjahr von Cheops. Und man muss sich zu dieser Zeit bereits in der Endphase des Baus der Pyramide befunden haben, weil dieser Trupp nämlich vorwiegend Verkleidungssteine transportiert hat. Also die schönen weißen Tura-Kalksteine, die man dann später auf die Pyramide aufgetragen hat, dass sie so richtig schön strahlend weiß war und die heute größtenteils in Kairo verbaut sind. Das heißt also, von dieser ursprünglichen Verkleidung hat sich nichts mehr erhalten. Die dort genannten Menschen, das ist ein Inspektor Merer mit seinen Männern, mit seinem Arbeitertrupp. Und wenn wir dort mal hineinhören, dann heißt es beispielsweise Tag 22, verbringen der Nacht in Ro-She-Hufu. Am Morgen lossegeln von Ro-She-Hufu nach Achet-Hufu, verbringende Nacht bei den Kapellen von Achet-Hufu. Achet-Hufu, der Horizont des Cheops, ist der Name der Pyramide von Cheops.
Sehr cool.
Tag 29. Inspektor Merer verbringt den Tag mit seiner Truppe, um Steine zu ziehen in Tura Süd. Verbringende Nacht in Tura Süd. Das heißt, diese Aufzeichnungen sind nicht spannend, das sind keine großen Geschichten, sondern das sind wirklich Listen, Tageslisten, Datumslisten von dem, was diese Leute da gemacht haben. Wir haben hier übernachtet, wir sind dahin gegangen, wir haben hier Steine transportiert, wir sind hier auf das Schiff gestiegen. Aber das ist ja das, was das so faszinierend macht, dass es wirklich Aufzeichnungen direkt vom Bau sind.
Ja, ist total faszinierend. Und dann hilft auch so ein kleiner Listeneintrag, um sich ein bisschen besser vorzustellen, wie das Tagewerk von diesen Menschen auch abgelaufen ist und dann daraus diese Weltwunder entstanden sind.
Ja, eben, genau. Also man weiß genau, man kann das sehr schön nachvollziehen, von wo nach wo sie hin sind, wie lange sie gebraucht haben, wie lange der Transport von Tura nach der Pyramide gedauert hat. Großartig, also wirklich ganz toll. Die englische Zusammenfassung der französischen Publikation verlinken wir euch auch in den Shownotes. Die ist nämlich frei verfügbar.
Sehr cool. Unbedingt ja. Reingucken, dass wir das auch ein bisschen weiter spreaden können und wir nicht nur uns auf Herodot beziehen müssen.
Nein, sondern man weiß inzwischen viel, viel mehr.
Ich habe mich noch gefragt, weil in den Tempeln ja zum Beispiel dargestellt ist, wie man das Fundament der Tempel baut. Mhm. Ob das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, sich zu überlegen, wie man so ein Pyramidenfundament gemacht hat. Da wird ja dann gezeigt, wie das Fundament dargestellt gemacht wird, wie man nivelliert, dass man Rillen in den Boden schlägt, die mit Wasser flutet und dann sehen kann am Stand des Wassers, ob das gerade ist oder nicht. Mhm. Das Spannen der Stricke ist ja auch ein Ritual, das, glaube ich, auch von Pharao persönlich durchgeführt wird, um zu überprüfen, ob hier alles seine Richtigkeit und seine richtigen Maße hat. Und ich glaube sogar, das ist, wenn man bei Pharao im Computerspiel die Pyramide baut, machen die nicht auch so ein kleines Nivellement-Gitter mit Wasser?
Ja, die machen da, glaube ich, auch so kleine. Also das wird mit Wasser gerade gezogen, ja.
Genau, also es gibt eben die Darstellung, aber halt aus Tempeln des Neuen Reiches. Deswegen wäre ich hier vorsichtig, um zu sagen, das hat man mit den Pyramiden auch so gemacht. Aber es wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, um auch hier ein bisschen einen Einblick zu kriegen, was sie architektonisch drauf hatten, wenn man eben keine Wasserwaage und solche Sachen hat.
Das stimmt. Wie sieht es denn jetzt eigentlich in den Pyramiden aus?
Dunkel. Sehr, sehr dunkel.
Höchstwahrscheinlich, weil die waren ja alle tot da drin. Man musste ja auch nichts mehr sehen.
Ja, wofür sind die eigentlich da, diese Pyramiden? Also, haben wir das schon gesagt?
Naja, das sind Grabstätten, ne? Grabstätten. Also, da kam der tote König rein.
Im Idealfall. Aber wir haben keinen toten König drin gefunden, ne? Muss man ja auch sagen.
Wir haben eigentlich gar nichts drin gefunden. Ja. Das war nämlich alles leer.
Ja, macht das Ganze ein bisschen schwierig. Aber ja, im Grunde, die Pyramiden sind nicht hohl. Stichwort Hohlraum. Roxane kriegt schon wieder Schnappatmung.
Moonlight. Göttergericht in der großen Pyramide. Nein.
Genau. Die Pyramiden sind relativ massiv ausgearbeitet. Wir haben aber ein komplexes Gang- und Kammersystem.
Ja, das haben wir. Allerdings haben wir kein Labyrinth in der Pyramide.
Schade eigentlich.
Ja. Man sucht, auch wenn man das Gangsystem, wir sprechen jetzt vor allem immer von der Cheops-Pyramide, der bekanntesten, der größten, der bestuntersuchtesten Pyramide, man sucht trotzdem immer wieder noch nach verschwundenen Gängen und Hohlräumen und Sonstiges.
Und findet auch welche. Dazu später
mehr. Man findet auch welche. Ich weiß nicht, ob später mehr oder können wir jetzt.
Ja, wir können ja, glaube ich, erstmal kurz was zum Gangsystem sagen, oder? Kennen wir uns aus? Also es gibt einen Eingang.
Ja.
Es gibt eine unterirdische Kammer.
Ja.
Es gibt eine Königsgalerie, eine Königinnengalerie. Und
es gibt diverse Entlastungskammern.
Genau.
Es gibt Grabkammern, es gibt Luftschächte.
Aber alles relativ klein und wer vielleicht auch schon mal das Glück hatte, eine Pyramide von innen zu sehen, man muss sich ordentlich bücken.
Ja.
Und kriechen.
Ja, weil es war ja eigentlich auch nicht zum Betreten gedacht. Es gibt Verschlusssteine, die also diesen Eingangsbereich wirklich von oben runtergelassen worden sind, die das wirklich rammeldicht machen, weswegen man heute in die Cheops-Pyramide auch nicht mehr über den originalen Eingang reinkommt, sondern auch über einen gesprengten Eingang.
Ups.
Ja.
Ja, alte Schule, ein bisschen Dynamit angesetzt und einen neuen Eingang gesprengt. Der ist auch ein bisschen höher als der ursprüngliche. Mhm.
Wobei es ja den einen sogenannten Grabräubergang gibt, der um diese Verschlusssteine herumführt. Das heißt also, man wusste schon, wie man sich auch in früheren Zeiten Zugang zu diesen Pyramiden verschafft hat. Und deswegen ist da auch nichts mehr drin, weil die wahrscheinlich auch schon in der Antike beraubt worden sind. Wie eigentlich fast alle Königsgräber bis auf Tutanchamun.
Ja, was wir noch
und
haben.
Und Thanes.
Oh ja, und Thanes. Nicht zu vergessen, das gute Thanes. Alte Thanes. Was wir in den Pyramiden noch haben, sind die Sarkophage, die dann auch aus Granit sind.
Weil das ist halt einfach eine große Steinkiste und die war halt einfach zu schwer, um sie da rauszuholen.
Passt auch nicht mehr durch die Gänge.
Nee.
Also ist wahrscheinlich eher so, dass man auch während die Pyramide noch nicht fertig war, den Sarg da eingebracht hat und dann drumherum gemauert hat. Also der bleibt für immer da drin. Das war ja auch der Plan.
Die Pyramiden sind innen drin größtenteils undekoriert. Bis auf die Pyramiden der 6. Dynastie von Unas an findet man dort in den Kammern die sogenannten Pyramidentexte, die auch über die Himmelfahrt des Königs berichten, wo man also einen Einblick in die Glaubenswelt der Menschen damals hatte. Und man vermutet, dass diese sogenannten Luftschächte eigentlich gar keine Luftschächte sind, um Luft reinzulassen, sondern die sind auf die Sterne ausgerichtet und vielleicht waren das Möglichkeiten, dass die Seele des Königs dort aufsteigt, um zu den Sternen aufzugehen. Wir verlinken auch in die Shownotes eine Folge, wo wir in unserem offiziellen Museumspodcast auf die Ohren über die Pyramidentexte gesprochen hat. Denn wenn man damit anfängt, kann man auch ewig drüber reden.
Ein längliches Thema. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz über diese Luftschächte reden.
Ja.
Es gibt 4 davon.
Weißt ich glaube.
Ich glaube, es gibt 4 von diesen Luftschächten. Und man war sich die ganze Zeit nicht sicher, gehen diese Luftschächte nur von den großen Kammern ab und hören die irgendwann in der Pyramide auf? Oder kommen die irgendwo an den Außenseiten der Pyramiden wieder raus? Und das Ganze ist dann in den 1993er Jahren dann untersucht worden mit einem Projekt unter der Schirmherrschaft vom DAI, also vom Deutschen Archäologischen Institut, ist untersucht worden von Rudolf Gantenbrink. Der ist gelernter, studierter Ingenieur, Pyramidenforscher, aber eher autodidaktisch unterwegs.
Hobbymäßig, yep.
Und der hat im Laufe dieses Projektes einen kleinen Roboter gebaut.
Ein Fahrroboter,
was
der
ziemlich
in diese
cool ist.
Luftschächte reinpasst. Das Schönste ist der Name dieses Roboters.
Er heißt Upuout.
Und Upuout heißt der Öffner der Wege.
Ja, fantastisch. Das Ganze ist auch im Fernsehen übertragen worden.
Ja, ich bin ja so alt, ich erinnere mich noch daran.
Ja, ich war da noch nicht so alt, aber ich habe das später auch immer mal wieder gesehen. Ich hatte auch eine Videokassette davon.
Mhm.
Ja, also Sinn und Ziel des Projektes war eben, diese Luftschächte zu überprüfen. Hören die irgendwo in der Mitte auf? Gehen die weiter? Wo führen die eigentlich hin? Ist da noch mehr zu erwarten? Weil die eben so klein sind, hat man dann diesen Roboter mit einer Kamera da reingesetzt. Der wurde dann ferngesteuert und fuhr dann ein paar Meter weit, bis er dann vor einer kleinen Tür stehen blieb.
Ja, ups.
Ja, aber spannend. Dieser Luftschacht ist also mit einer quadratischen Platte verschlossen. An dieser Platte sind 2 Metallhaken. Das heißt, irgendeine Vorrichtung, mit der man die Platte da hat, hinschieben, befestigen
können.
Nichts Genaues weiß man nicht. Das heißt aber, diese Luftschächte gehen durch, waren aber mit diesen Platten verschlossen und zeigen eventuell eben auf diese Sternbilder.
Ja, möglicherweise.
Und sorgen für frische Luft. Für Entlastung dienen sie wahrscheinlich eher nicht,
dafür sind sie zu klein.
Aber sie könnten eben ausgerichtet sein auf den Orion oder auf den Sirius, dass wir da ein bisschen eine Konnotation zu den Sternen eben hätten. Das würde auch in das ganze Baukonzept eigentlich auch passen.
Der Orion, im Übrigen bei uns immer als Himmelsjäger betrachtet, war für die Menschen im alten Ägypten das Sternbild Osiris, der Herrscher über das Jenseits, und hat deswegen vielleicht doch eine Verbindung zu den Pyramiden. Aber nicht unbedingt nur die Gürtelsterne.
Ja, also auch da müsste man vielleicht mal ein bisschen nachforschen.
Ich kann 3 Punkte irgendwo nehmen und kann auch sagen, es sind die Gürtelsterne des Orion. Es gibt so viel Berechnungen, Zahlenmystik, Pyramidiologie nennt man das Ganze. Ich stehe dem Ganzen immer etwas misstrauisch gegenüber, weil wenn ich nur genug hin und her rechne, finde ich mit Sicherheit irgendwie die kosmische Konstante in den Pyramiden wieder aufgebaut. Ist halt einfach ein Problem der Zahlenmystik. Schieb ein paar Zahlen hin und her und irgendwas Tolles kommt schon bei raus.
Ja, aber Mystik.
Ja,
ja.
Nein.
Wir gehen der Mystik weiter auf die Spur aus diesem Projekt, das dann irgendwann auch nicht weitergeführt worden ist. Ist ein neues Projekt entstanden, nämlich das Scan Pyramid Projekt. Das läuft seit 2015 oder 2017.
Das ist das mit der kosmischen Strahlung.
Die unter anderem kosmische Strahlung verwenden, um mögliche Hohlräume aufspüren zu können. Und
das ist vor allem ein japanisches Forschungsteam, was dort Neutrinos, ich weiß nicht, ob es Neutrinos sind, aber irgendwas an kosmischen Teilchen auffängt und die Pyramide damit durchleuchtet. Und dann hat man in der Tat so einen diffusen Schatten gefunden.
Genau, 2017 ging das durch die Presse, The Big Void, doch ein Hohlraum in der Pyramide. Genau, man hat das versucht, mit eben dieser Myonentomographie zu untersuchen und Ultraschall und Radar auch zu machen, und hat dann eben eine hinlänglich verschwommene
Blob-Blase
in der Pyramide entdeckt. Das war dann nicht ganz klar, ist das jetzt ein Messfehler, ist das ein Strahlungsfehler, ist da tatsächlich ein Hohlraum? Und jetzt 2023, gerade im März, ganz frisch, wurde dieser Hohlraum tatsächlich bestätigt.
Ja, dabei war auch beteiligt die TU München, also direkt bei uns beim Museum hier gegenüber. Allerdings war der Raum, den man gefunden hat, nicht allzu spektakulär. Der ist 9 Meter lang, 2,10 Meter breit und ich glaube auch so nicht sehr hoch.
2,30, ja.
Ja, also ist auch nichts drin, es sind keine Fußspuren drin. Es ist wahrscheinlich einfach nur eine weitere Entlastungskammer, die aus statischen Gründen nötig war.
Was aber trotzdem spannend ist, wenn man eben denkt, okay, wir haben vielleicht doch so lange an der Pyramide rumgeforscht, wir wissen jetzt schon, wie es läuft und dann haben wir jetzt trotzdem nach der ganzen Zeit noch eine zusätzliche Entlastungskammer gefunden und das macht das Ganze irgendwie architektonisch auch nochmal spannender, dass man da eben auch nochmal mitgedacht hat, man hat da Material gespart, man hat wieder diese Giebelkonstruktionen eingefügt, die das Gewicht der oberen Pyramiden Hälfte quasi dann wieder auf die Seiten ableiten. Also das ist vielleicht nicht spektakulär, aber architektonisch für die Zeit gedacht schon ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Wir, wie gesagt, trauen den Leuten ja durchaus was zu. Die Legende des Labyrinthes in der Pyramide, super Fallen, 1000 Gänge, wo man sich durcharbeiten muss, ist also leider nicht so. Aber wird natürlich in der Popkultur immer wieder gerne bedient. Wir erinnern uns Asterix und Kleopatra, wo sie ewig weit durch diese Pyramide hindurch irren, sich verlaufen, wo sie ganze Räume, Säulen, Tempel, Wanddekorationen haben und erst durch Idefix Hilfe wieder aus der Pyramide rausfinden.
Ja, so kompliziert ist es dann doch nicht.
Nee, definitiv nicht. Und dann haben wir haben ihn immer wieder angesprochen, aber noch nie wirklich besprochen. Pyramid, Grab des Grauens. Das ist übrigens dort keine vierseitige Pyramide, sondern eine dreiseitige Pyramide und sie wird auch dem Echnaton zugeschrieben.
Oh,
ich glaube.
Ich habe den schon gesehen, aber ich habe schon wieder alles verdrängt.
Ja, ist das doch besser so. Ja. Es ist auch keine oberirdische Pyramide, sondern irgendwie geht sie auch nach unten und natürlich gibt es 1000 Gänge und es gibt Sandfallen und es gibt Fallgruben mit Speeren drin und es gibt Sphinxkatzenmonster und es gibt ein Anubis, fieses Monster und alle sterben und es gibt ein riesen Labyrinth in der Pyramide. Und wenn ihr Assassin's Creed Origins gespielt habt, dann kann man auch die Pyramiden von innen besichtigen.
Mit Hohlraum?
Mit Hohlraum kann sich da also durch die verschiedenen Gänge hindurcharbeiten und das ist dann leider auch wieder viel größer als gedacht. Unter der Cheops-Pyramide kann man dann nämlich durch so eine Grube hindurch und dann kommt man auf diese Isu-Bauwerke, die dort sind und kann dann an anderer Stelle wieder raus. Ja, leider allerdings nicht in Realita. Man hätte das gerne. Worauf basiert aber jetzt dieser Irrglauben der Verbindung von Labyrinth und Pyramide? Nun, das geht wahrscheinlich zurück auf die Hawara-Pyramide. Das ist eine von den mittleren Reichspyramiden vom König Amenemhet III. Um 1800 vor Christus. Und davor, vor der Pyramide, wir haben es schon gehört, Tempel gehören immer mit dazu, soll ein riesiger Tempel sich befunden haben mit 1500 Räumen. So beschrieben von Strabon, 63 bis 20 vor Christus, der in Ägypten war und wohl auch noch einige von diesen Räumen gesehen hat, die sich heute nicht mehr erhalten haben. Und er verglich diesen Tempel mit dem Labyrinth des Minos. Und wahrscheinlich geht daraufhin dann auch das Labyrinth in der Pyramide zurück.
Hinlängliche Verwirrung also zwischen Pyramiden, Tempeln, Ruinen, ja, griechischer Mythologie und alten Steinen.
Genau. Verstehen. Das Labyrinth des Minos in der Pyramide bringt mich zu einem Gastauftritt, den ich jetzt die Tage erst hatte beim Podcast Gruftschrecken. Wir verlinken euch die entsprechende Folge in den Shownotes. Zur 50. Folge der Gruftschrecken durfte ich nämlich über ein AD&D-Abenteuer sprechen mit Namen Pharao aus dem Jahr 1982, wo die Heldentruppe, wir ahnen es, in eine Pyramide hinein muss und wo es endlos viele Labyrinthe gibt und wo es in diesen Labyrinthen unter anderem auch Minotauren gibt und es gibt Sphinxen, die seltsame Fragen stellen und es gibt Zwerge und es gibt Elfen und es gibt Ghule und es gibt seltsame Priester und es gibt Zauberer und ganz viel.
Wilde Mischung, klingt gut.
Es ist sehr 80er, aber es könnte ein großartiges Abenteuer sein. Aber es hat Pyramiden und Labyrinthe und auch In modernem Spielzeug finden wir das wieder. Playmobil hat nämlich zweimal eine Ägypten-Edition gehabt. Die allererste mit der richtig schönen großen Pyramide im Jahr 2008. Playmobil hat natürlich ganz viele Räume in diese Pyramide eingebaut. Playmobil hat auch die Superfalle in der Pyramide eingebaut, wo eine Klappe aufgeht und Skorpione auf einen herabregnen. Und seitdem kämpfen wir hier im Museum gegen die Superfalle in der Pyramide, die in den Köpfen der Kinder immer fest drinsteckt.
Fantastisch. Ja, Playmobil bewirbt das Ganze auch. Auf dem Text steht nämlich: Pyramide mit spannenden Rätseln, gefährlichen Fallen und wertvollen Schätzen. Aber Achtung vor den Skeletten und der Mumie.
Ja.
Ja. Genau, da haben wir es wieder. Ne? Pyramiden voll mit Schätzen, mit gefährlichen Fallen und Mumien.
Lego hat auch eine Pyramide,
ja,
also eine halbe Pyramide herausgebracht.
Aber eine große, 1500 Teile.
Ja, aber es ist nur eine halbe Pyramide. Und um eine ganze Pyramide zu haben, musst du dir diesen Bausatz zweimal kaufen.
Kann man das zusammen?
Ja, man kann das zusammen. Also du hast auf der einen Seite halt einen Blick in die Pyramide hinein, aber um eine vollständige Pyramide zu haben, die du dann halt zusammenschieben kannst, brauchst du zweimal 1500 Teile für ich weiß nicht wie viel Geld. Danke,
oder
Lego.
Ein Spiele-Buddy, mit dem ihr... Pyramidenheften. Austausch?
Also die,
aber sie ist großartig.
Ja,
und sie ist schön.
Die Playmobil-Pyramide habe ich in der Tat zu Hause. Es gab damals auch die Sphinx noch mit dazu und es gab ein Grabräuberhaus und natürlich Kamele. Lego konnte ich noch widerstehen.
Ja, ich habe auch gar keinen Platz dafür, muss ich gestehen.
Ja, eben, das ist das Problem. Auch die Playmobil-Pyramide liegt auseinandergebaut oben bei mir auf dem Schrank und verstaubt.
Die Bauteile verbaut, wie mit den echten.
Ja, so ist es halt leider, ne? Also es ist halt schwierig. Zum Glück ist es keine Pyramide in Originalgröße. Ägyptische Pyramiden haben wir uns jetzt angeguckt, aber wir wissen, es gibt auch anderswo Pyramiden. Von Ägypten weiter in den Süden, im heutigen Sudan, der ja auch teilweise zum ägyptischen Großreich dazugehörte, gibt es auch Pyramiden. Und zwar mehr als in Ägypten.
Wirklich?
Ja, es gibt über 200 Pyramiden. Im antiken Sudan.
Das ist fleißig.
Ja, die ersten Pyramiden im Sudan stammen aus der napatanischen Zeit ab ungefähr 860 vor Christus. Das ist die 25. Dynastie, die Dynastie, wo die Nubier, die Napataner, über Ägypten geherrscht haben, wo Ägypten also unter nubischer Herrschaft stand. Und wahrscheinlich hat man sich da dann die Pyramiden aus Ägypten abgeguckt und hat dann seine Könige in Nubien auch in Pyramiden bestattet. Allerdings sind die nubischen Pyramiden nicht ganz so groß wie die ägyptischen. Sie haben eine kleinere Grundfläche. Sie sind dafür deutlich steiler auch gebaut. Aber es gibt mehr als in Ägypten.
Wow, nicht schlecht.
Mhm. Soll ich noch was zu den Pyramiden in Meroe erzählen?
Die Pyramiden in Meroe, ja, auch unbedingt.
Ja, die haben nämlich eine Verbindung zu uns hier im Museum. Eine von diesen Pyramiden in Meroe gehört nämlich der Königin Amenishaketo. Und ein italienischer Arzt und Abenteurer mit Namen Giuseppe Ferlini war um 1834 dort im Sudan unterwegs, auf der Suche nach Schätzen. Und er ist zum Pyramidenfeld in Meroe gekommen und er hat dort rumgegraben und gebuddelt und hat nichts gefunden. Und dann hat er das getan, was alle guten Schatzräuber tun, Sprengstoff genommen und die Pyramide der Amenishaketo in die Luft gesprengt.
Liegt auf der Hand.
Deswegen steht sie heute nicht mehr ganz, sondern nur noch in ihren Grundmauern, wie sie früher aussah. Das kennen wir nur aus einem früheren Stich von Frédéric Caillot, der auf der Wand bei uns im Museum auch wiedergegeben ist. Giuseppe Ferlini ist in der Tat erfolgreich gewesen. Er hat dort in der Pyramide oder bei der Pyramide, ganz so klar ist das nicht, einen Goldschatz gefunden, hat ihn eingepackt, hat ihn mit zurück nach Europa genommen und ist mit seiner Publikation und seinem Schatzköfferchen durch die europäischen Fürstenhäuser gezogen und wollte ihn verkaufen. Aber niemand hat ihm geglaubt, weil dieser Schmuck zwar sehr schön war, aber der sah so ein bisschen ägyptisch aus, aber eben nicht ganz ägyptisch. Und man glaubte, dass das gefälscht sei. Also hat sich dann erst der König Ludwig I. von Bayern davon überzeugen lassen, zumindest die Hälfte des Schatzes zu kaufen für seine Museen. Die andere Hälfte ist Ferlini nicht losgeworden. Und erst 1840, als sich Richard Lepsius mit seiner Expedition in Nubien befunden hat und dort vor Ort mit den Leuten gesprochen hat und die Geschichte von Giuseppe Ferlini in der Tat verifiziert hat, da hat sich dann der preußische König Friedrich Wilhelm dazu hinabgelassen, die zweite Hälfte des Schatzes zu kaufen. Und so ist der Goldschatz der Königin Amanischacheto also heute zur einen Hälfte im Ägyptischen Museum in München und zur anderen Hälfte im Ägyptischen Museum in Berlin.
Da schon her.
Ja. Also ins Museum kommen, Goldschatz angucken, sehr schön, auf den guten Herrn Ferlini fluchen, der die Pyramide kaputt gemacht hat.
Genau, und Kupferstich hier im Großformat an der Wand im Museum.
Heile Pyramide bewundern.
Ja. Ja, Wahnsinn. So viele Pyramiden in Ägypten, im Sudan.
Wo noch?
Wo noch? Also, wir mit der dann Südamerika einfallen?
Ja, Südamerika gibt es in der Tat eine ganze Reihe von Pyramiden. Eine der bekanntesten ist die Pyramide des Kukulkan in Chichen Itza. Und eine weitere bekannte, das ist die Sonnenpyramide in Teotihuacan in der Nähe von Mexiko-Stadt. Sind aber nicht so Pyramiden-Pyramiden wie die ägyptischen Pyramiden, sondern sind eher solche Stufenpyramiden. Die Sonnenpyramide in Teotihuacan ist wohl um 100 nach Christus gebaut worden und um 300 nach Christus dann fertiggestellt bzw. erweitert worden. Die Pyramide in Chichen Itza hingegen stammt erst aus dem 11. oder 12. Jahrhundert unserer Zeit. Also die sind noch voll jung.
Spät dran, ja.
Ja, die sind noch voll jung, aber es gibt natürlich auch hier wieder die Theorien, dass die sich das von Ägypten abgeguckt haben.
Ja, wenn man sogar den Globus auffaltet und das alles auf eine Karte legt, dann würde das sogar auf demselben Breitenlängengrad liegen. Also da gibt es auch Verbindungen kosmischer Art zwischen ägyptischen und südamerikanischen Pyramiden, wenn man das möchte.
Ja, Thor Heyerdahl hat sich das Ganze dann auch zum Beispiel genommen, ist mit seinem Schilfboot Ra von Afrika nach Südamerika gefahren. Gesegelt. Ist in der Tat auch mit der zweiten Variante von Ra wirklich angekommen. Das heißt also, ja, es wäre möglich gewesen, dass die Ägypter nach Südamerika fahren. Aber Menschen kommen oftmals auf dieselben Ideen. Und wenn man einen Eimer Sand ausschüttet, kriegt man eine Pyramide. Und das war in Südamerika genauso wie in Afrika. Also sind eventuell vielleicht die Leute dort auch selbst auf die Idee einer Pyramide gekommen.
Ja, das ist dann ganz spannend. Das sind eben auch archäologisch-theoretische Konzepte, die dahinter stecken, dass man eben sagt, okay, ich habe die Idee, geht von einer Kultur aus und wie ein Laubfrosch, der hüpft von einer Kultur zur anderen, springt die Idee dann quasi weiter. Oder ich habe natürlich verschiedene Brandherde der Idee, die dann auf ähnlichen Konzepten, ähnlichen Gedankengütern und der ähnlichen Effizienz ja auch beruhen. Ja, wenn ich wieder in meinen Himmel will, wenn ich wieder zu meiner Sonne will, die eigentlich in fast jeder Kultur einen gottähnlichen, göttlichen Zustand gehabt hat und ich möchte effektiv nach oben bauen, dann ist das Pyramidenmodell einfach am effektivsten und am sinnvollsten.
Und es ist auch oftmals so, dass, wenn es an der Zeit ist, solche Erfindungen parallel auftreten. Es ist ungefähr die Erfindung der Schrift, kam in mehreren Kulturen gleichzeitig, die Erfindung des Bierbrauens und auch in moderner Zeit sind solche Sachen ja oftmals, ich weiß nicht was, das Telefon oder irgendwie sowas, auch an mehreren Stellen dran gearbeitet worden und gleicherartig. Und außerdem gab es auch in Asien schon Nudeln und
Glühbirnen, Sachertorten, also
whatever.
Whatever, ja. Mhm. Oder nehmen wir Maultaschen, jeder hat, also ich glaube, jede
Nudeln,
Kultur.
Ne? Nudeln gibt es überall.
Genau, das sind gefüllte toll. Nudeln. Jede Kultur hat, glaube ich, so ihre eigene Art von Maultaschen, Dumplings, Gyozas, wie sie alle heißen. Wer hat es erfunden?
Die Menschen.
Ja.
Also so. Irgendwie sind wir uns nämlich doch alle ähnlich.
Zum Glück.
Es gibt auch noch Zikkurats.
Zikkurats, ja. Gesundheit? Nein.
Aber da weißt du was zu.
Ja, es gibt auch noch pyramidenartige Bauten in Mesopotamien, also im Gebiet des Euphrats und Tigris. Ziggurat ist ein altbabylonisches Wort und heißt eigentlich sowas wie hoch aufgetürmt.
Oh!
Oh, und das trifft es ja ganz gut, denn diese ja, turmartigen Bauten sind auch nichts weiter als hoch aufgestapelte Steine oder auch Lehmziegel.
Also Stufenpyramiden?
Genau, von denen ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr mit Rampen rechts und links drumherum. Davon haben sich ungefähr 25 erhalten. Die bekanntesten sind aus Babylonien oder eben aus dem berühmten Ur, im heutigen Irak. Und da verweise ich nochmal auf die 7 Weltwunder. Die hängenden Gärten sind nämlich vielleicht eines von diesen Ziggurat-Bauten gewesen.
Also auch wieder eine Pyramide.
Ja.
Moderne Pyramiden haben wir ja bei unserer Folge zum Kunstareal schon ein wenig angesprochen. Ihr habt uns auch noch andere Pyramiden geschickt. Es gibt überall moderne Pyramiden. Las Vegas, das Luxor Hotel. Ist das Luxor Hotel, glaube ich, oder irgendwie so?
Ja, ich glaube.
Ja, also ist in Form einer Pyramide. Es gibt Veranstaltungsräume, es gibt Kirchen, es gibt Wohnhäuser, es gibt alles.
Bibliotheken, Kulturzentren.
Pyramidenform. Und in der Tat ist es mir gekommen, ich bin auch schon von Kindesbeinen an auf Pyramiden geprägt worden. Ich komme ja aus Kassel und auf dem Weg zu meiner Schule, wenn ich mit der Straßenbahn gefahren bin, habe ich am Horizont auch immer eine Pyramide gesehen. Und ich habe jetzt mal nachgeforscht, was das eigentlich ist. Das ist die Herz-Jesu-Kirche in Kassel an der Brüder-Grimm-Straße, die die Form einer Pyramide hat. Es konnte aus mir nichts anderes werden, es tut mir leid.
Da haben wir also den Schuldigen.
Grüße gehen nach Kassel. über den Louvre und die Glaspyramide haben wir ja auch schon gesprochen.
Da war ich ja vor kurzem im Louvre und es gibt diese wunderschönen Glaspyramiden. Die sind im Zuge des Grand Louvre-Projektes gebaut worden, Mitte, Ende der 80er Jahre. Da ging es nämlich darum, den Louvre zu vergrößern. Es wurde bis dato noch nicht alle Räume des Louvres als Museum genutzt. Man hat es dann vergrößert. Ja, Mitterrand hat das in die Wege geleitet und er hat den Flügel, welchen Flügel des Louvre? Da war vorher das Finanzministerium drin, das musste dann ausziehen und für diesen Flügel wurde dann eben die Museumsräume eingerichtet. Man wollte den Eingang für das Museum dann nach unten verlegen, wo er heute ist und hat sich überlegt, okay, wie lösen wir dann die Eingangssituation? Und man wollte jetzt in den Innenhof dieses Prachtbaus nicht noch irgendeinen Betonsteinklotz hinstellen. Das hätte so die Wirkung dieses Gebäudes auch genommen. Dann gab es einen Ausschreibungswettbewerb und eben das Konzept eines modernen, luftigen, offenen Glasbaus hat dann das Rennen gemacht. Und man hat sich da eben an den Pyramiden von Gizeh orientiert und die quasi in denselben Maßen, aber im kleineren Maßstab dann in den Innenhof des Louvre gesetzt.
1993 fertiggestellt wurde dann dort in der Nähe noch die versenkte Pyramide. Also die nicht nach oben geht, sondern nach unten in die Erde rein und deswegen eigentlich kaum sichtbar ist auf dem Place du Carrousel.
Ja, das ist quasi ein weiterer Zugang unterirdisch durch das, wo man
da auch ist so ein Einkaufszentrum, ne?
Da sind so Shopping Malls und da hängt eben von der Decke dann nach unten gerichtet die Glaspyramide. Die soll auch so ein bisschen als Lichtquelle dienen, dass da Tageslicht in die unterirdischen Hallen reinfällt.
Ist aufgegriffen worden 2003 der Da Vinci Code von Dan Brown. Vielleicht habt ihr das Buch gelesen oder auch den Film gesehen. Dort interpretiert der Symbologe Robert Langdon diese Form nämlich als ein Symbol des Weiblichen und des Männlichen. Die nach oben gerichtete Pyramide, also die Steinpyramide, mit der Spitze nach oben ist das maskuline Symbol. Die Klinge, phallisch, alles ist phallisch. Mhm. Die nach unten gerichtete Pyramide hingegen mit dem Dreieck nach unten ist der Kelch und ist das weibliche Symbol.
Ja.
Ihr solltet jetzt sehen können, wie Nora guckt.
Ich habe den Film auch gesehen, ja.
Genau, also der Film, das Buch ist besser als der Film. Der Film ist halt wieder sehr, sehr verkürzt. Das ist sehr spannend, in der Tat. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich spoilere euch jetzt nicht. Das ist ja nun auch schon wieder 20 Jahre her, dass dieses Buch erschienen ist. Diese weibliche, nach unten gerichtete Pyramide, unter der befindet sich also die Grabkammer, in der Maria Magdalena beigesetzt wurde.
Wow. Also die Steinpyramide, das ist die kleine, die das Äquivalent.
Also dieses Symbol ist ja überhaupt, kommt ja überall vor, dieses Dreiecks nach oben und das Dreiecks nach unten und beides zusammen ist dann halt.
Genau, und im Louvre ist das quasi die Pyramide, die von der Decke hängt als Lichtquelle und unten drunter steht so eine kleine Pyramide aus Stein und die geben dann.
Ja, irgendwie und genau das ist dann, darunter ist dann halt das Grabmal.
Auch spannend. Was mir noch eingefallen ist, nämlich in der Netflix-Serie Lupin kommt das auch vor. Lupin, der Meisterdieb aus Frankreich, begeht einen Kunstraub im Louvre, wo auch sonst, und endet in einer spektakulären Verfolgungsjagd und das Auto crasht dann voll in diese Glaspyramide
rein.
Oh nein!
Ja.
Fantastisch.
Glassplitter.
Ja.
Natürlich, dramatisch. Es gibt noch eine ganze Reihe weltweit neuzeitlicher Pyramiden. Wir machen uns einfach und verweisen in den Shownotes auf die Wikipedia-Liste der neuzeitlichen Pyramiden. Schaut euch um, vielleicht findet ihr ja auch Pyramiden in eurer eigenen Nähe oder ihr baut uns eine Pyramide aus Steinen oder aus Lego oder aus Playmobil. Wir sind hier nicht gesponsert.
Nein.
Müssen wir dazu sagen. Wenn ihr uns sponsern wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Ko-fi. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns unterstützt, dass wir uns noch mehr Bücher, Material, Comics, Filme und so weiter zulegen können, um euch Ägypten herauszupflücken.
Oder Kaffee.
Oder Kaffee. Wir nehmen auch Kaffee in größeren Mengen. Wir nehmen auch eure Fanpost, wie angesprochen, egal ob analog oder digital. Wir freuen uns, wenn ihr über Mummies und Magic in eurem Freundeskreis sprecht, uns weiterempfehlt, uns fleißig zuhört, uns bei Spotify bewertet. Ich glaube, das reicht, oder?
Ja, ansonsten schickt uns vielleicht ein Foto von eurer Lieblingspyramide oder wenn ihr im Garten eine habt oder in eurer Heimatstadt. Mein Favorite auf der Liste ist ja die Autobahnkirche in Baden-Baden.
Ja. Genau, pyramidenartig. Also Kirchen in Pyramidenform scheint irgendwie was zu haben.
Ja, finde ich ganz groß. Und ich habe festgestellt, es gibt auch noch eine Pyramide in meiner näheren Heimatstadt.
Nämlich?
In Hanau, nicht weit von meinem Geburtsort entfernt, gibt es einen Kurpark von auch Kaiser Wilhelm. Und da gibt es auch eine Pyramide.
Es scheint große Begeisterung gegeben zu haben, sich unter Pyramiden beizusetzen. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, ne? Über diesen, also das ganze Pyramiden-Esoterische haben wir jetzt rausgelassen. Dass,
Stichwort
wenn man so
Freimaurer?
Freimaurer, Illuminaten, Stichwort, ich lege ein Stückchen Fleisch oder einen Apfel in eine Pyramide und der bleibt frisch und zerfällt nicht, weil kosmische Strahlung, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich auch nicht. Da müssten wir vielleicht nochmal recherchieren, uns das näher.
Ich weiß nicht, ob wir das wollen.
Kennen wir jemanden, der sich damit auskennt?
Weiß ich nicht.
Ja, wir verweisen auf YouTube. Ihr findet, es gibt alles.
Ja, aber glaubt nicht alles, was in YouTube steht.
Nein, bitte nicht.
Wir sehen also, es gibt durchaus noch Material für eine Nachfolgefolge.
Mit nachfolgenden Folgen.
Ja, für über Herrn von Däniken haben wir ja auch noch nicht gesprochen.
Eieiei, da kommt noch was auf uns zu.
Und auf euch.
Ja.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch Pyramidenfragen habt, immer her damit. Ansonsten. Wiederhörnchen.
Later Skaters. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.